Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des ETC Podcasts. Wir haben uns wieder viel vorgenommen für diese Woche, doch zunächst wieder unsere Crew. Da haben wir zum einen den HT.
Hi.
Julius.
Hallo.
Leon.
Hallo.
Und den Peter.
Yo.
Hat für diese Woche noch nicht gereicht, einen Spitzenspieler in den Podcast zu holen. Wir haben uns das aber vorgenommen und halten es weiterhin im Auge. Beginnen wir kurz mit unseren Themen der Woche. Da hätten wir zum einen die Ankündigung, dass wir Trials und Super Trials in Deutschland haben. Das sind Qualifikationsturniere für die YCS. Dazu kann jemand was sagen?
Naja gut, also Qualifikationsturniere an sich sind es jetzt nicht. Es ist so eine Art, Hilfestellung. Insbesondere eben die Super Trial Events, da wurden einige Veranstalter ausgewählt und die veranstalten jetzt Turniere, auf denen der Sieger eine Übernachtung und den Eintritt frei bekommt bei der YCS in Bochum und der zweite bekommt ebenfalls freien Eintritt. Für die Leute, die es nicht wissen, der Eintritt kostet 20 Euro. Und man erhält dabei 5 Booster von der Booster-Edition Duelist Revolution.
Normale Trials waren nur der Eintritt, richtig?
Ja, normale Trials haben eben nur den Eintritt als Preis für den ersten.
Eigentlich nicht schlecht, meiner Ansicht nach. Also ich finde es schön, dass man die Gelegenheit aufgreift und sagt, man macht eine Turnierserie zur YCS.
Finde ich auf jeden Fall auch gut. Super Schritt von Amigo, dass auf jeden Fall irgendwas passiert. Und ja, gut.
Alles klar, zweite News des Tages, beziehungsweise für mich persönlich News der Woche oder sogar des Jahres. Deutschland ist Weltmeister und zwar im World of Warcraft Trading Card Game. Zum ersten Mal hat mehr als ein Deutscher in die Top 8 der Weltmeisterschaft geschafft. Besonders beachtenswert, alle drei Deutschen, die drüben waren, soweit ich weiß, es war kein weiterer drüben, haben es alle drei in die Top 8 geschafft. Die haben dann zweimal gegeneinander spielen müssen, was die positive Nachricht hatte, dass ein Deutscher immer weitergekommen ist bis ins Finale. Das war der Jonas Scali, sehr guter Freund, gleichen Team wie ich. Und er hat das Ding tatsächlich gerockt und die 50.000 Dollar Hauptpreis mit nach Hause genommen.
Das
fantastische Sache. Ja, also 50.000 Dollar, damit kannst du mal ja blau machen sozusagen, aber voll durch.
Ja, davon kann man bei Yu-Gi-Oh! Eigentlich nur träumen, oder?
Ja, soweit sind wir noch nicht mit der Preisspirale, zu der wir auch bald kommen beim Hauptthema heute. Aber machen wir erstmal die News fertig. Wir haben noch die Sneak Preview am letzten Wochenende gehabt. Da war der Julius auf einer und kann uns was zu erzählen.
Ja, also auf der Sneak, auf der ich war, da wurde von den rund 70 Teilnehmern nur ein Pot gezogen. Und der war schon nach 5 Minuten genervt, dass er jedem den Pot zeigen musste. Und nach dem, was ich gehört habe von den Leuten, die auch drauf waren, ist er dann ab der Hälfte der Zeit nach Hause gegangen, weil ihm angeblich gedroht wurde, dass er, wenn er den Pot nicht tauscht, dass ihm halt Schläge angedroht wurde, was ich auch ziemlich schlimm finde. Aber sonst was auf der Sneak, außer der Ananas, den Bambussprossen und der Pot noch gehandelt wurde, war Scrap Dragon.
Ja.
Ja, die Karte hat auf jeden Fall Potenzial, ist ein ähnlich bisschen anders wie D&D.
Klingt eigentlich nicht verkehrt, aber ist ungefähr das, was man sich vorher gedacht hat von den Karten, die gehandelt werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Scrap Dragon, den habe ich auch in der Sneak sehr oft aufs Feld bekommen, was mich auch gewundert hat. Und der hat schon einen ganz guten Effekt. Ja, nicht zu verachten.
Auf jeden Fall. So ein Removal in der Sneak ist immer wichtig, würde ich mal sagen. Okay. Unsere letzte News der Woche ist quasi die YCS am vergangenen Wochenende in Indianapolis, gleichzeitig mit der Gen Con, auf der auch die World of Warcraft Weltmeisterschaft war. Dazu kann uns Peter was erzählen.
Es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Turnier gewesen. Wirklich erschreckend, die enorme Masse an X-Saber-Decks. Dazu jetzt noch die ganzen Frog-FDKs dazugekommen. Also die Deckvielfalt ist momentan wieder an einem Tiefpunkt angekommen, wo sie eigentlich nicht sein sollte, nachdem es sich bei den letzten so gut entwickelt hat.
Aber fast typisch für das Ende des Formats kurz vor der neuen Bandlist, oder?
Nun ja, in Anbetracht des japanischen Meters kann man davon ausgehen, dass die X-Säbel auch die nächste Liste weiter dominieren werden, sofern da nicht ein Emergency-Band von Konami kommt.
Ja, glaube ich. Bin ich auch gespannt. Kannst du uns was zum Sieger sagen, Peter?
Nun ja, der Sieger, das war der Anthony Meyer, der hat ganz überraschend mit einem Antimeter-Deck gewonnen. Das erste Mal, dass sowas überhaupt für ein Anti-Deck passiert ist.
Auf einem größeren Turnier wohlgemerkt.
Ja, vor allem auf einem Turnier eines solchen Ausmaßes.
Ja, ich kann mich noch an, auf der Europameisterschaft kam Peter von Konami, der die Coverage geleitet hat, zu mir und sagte zu mir, ich habe eben von Vittorio erfahren, dass ein Anti-Deck seiner Aussage nach noch nie was Größeres gewonnen hat. Und zack, wenig später ist es auch schon passiert. Sonst noch was bezüglich der interessanteren Decks weiter vorne?
Eigentlich nicht. Das sind eins. Und die Frog FDKs bzw. OTKs, die unterscheiden sich auch nicht so groß von den anderen. Nur ein einziges Infernity in den Top 16 bzw. ist sogar bis in die Top 8 gekommen von Juan Carlos Flores. Mhm. Aber ist auch ein Standardbild. Also es war nichts Überraschendes und auch nichts wirklich Interessantes. Man kann nur hoffen, dass mit der nächsten YCS und der nächsten Liste, dass da wieder eine größere Deckvielfalt kommt.
Verstehe. Harty, hast du nicht was von Gravekeepern erzählt?
Ein Deck hat's in die Top 16 geschafft. Ein Gravekeeper-Deck mit ziemlich vielen Anti-Elementen, also nicht die Art von Gravekeeper, die ich jetzt persönlich spielen würde, aber wenn's so läuft, dann ist es halt so. Also ich würde mich da wahrscheinlich an irgendwelchen Bribes totziehen.
Okay. Das sind quasi die News der Woche gewesen. Kommen wir zum nächsten Punkt, unseren User-Fragen. Die Frage 1 von Esther 1 oder Esther 1, je nachdem. Was müsste passieren, damit wir keine Lust mehr auf das TCG hätten? Die Frage schieße ich mal direkt rüber zu Leon.
Also, bei mir müsste eigentlich nur eine Sache passieren, damit ich mit Yugi aufhören würde. Und zwar, wenn die Booster, ich nehme jetzt mal einfach eine Zahl, 8 Euro kosten würden, würden sich natürlich auch die Preise der Karten erhöhen. Ich müsste mehr Geld für die Karten ausgeben, mehr Geld für die Booster ausgeben und mehr Geld bezahlen, um auf die Turniere gehen zu können.
Verstehe. Also für dich wäre quasi die finanzielle Komponente am wichtigsten oder ausschlaggebend.
Genau.
Okay. Wie siehst du das, Julius?
Ja, also bei mir auch so, wie Leon gesagt hat, wenn einfach die Preise in die Höhe schießen und auch wenn Konami und Upper Deck sich halt jetzt weiter streiten, das halt wirklich auseinanderbricht, oder wenn Konami einfach wirklich unsinnige Rulings einführt für die besten Karten, einfach wie Light and Dark to Dragon oder halt wirklich unnötige Rulings. Peter, was meinst du?
Oh, was müsste passieren? Ich denke mal, wenn das Turnierangebot auf ein komplettes Minimum runterfällt und wenn es sich weiter so entwickelt, dass wirklich nur ein Deck wirklich gespielt werden kann, damit man im Meta mithalten kann.
Okay, das heißt, du spielst unter anderem auch wegen der Deckvielfalt und der Community jemand auch?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich will ja ein bisschen Abwechslung bei den Turnieren haben und nicht ständig quasi vor einem Spiegel sitzen und gegen mich selber spielen. Da kann ich das Side-Deck auf mein Deck ausrichten und dann ist es gut.
Ich gehe mal ab zu Harty, der bestimmt gerade todesernst ist.
Bei mir müsste also wirklich schon einiges passieren, wenn ich mit dem TCG aufhören sollte. Also ich bin ja weniger der Spieler und interessiere mich da weniger für die Boosterpreise oder die Deckvielfalt. Also, ich muss schon fast sagen, es fehlt nicht mehr wirklich viel. Also, was momentan an Cheating und dem ganzen Zeug passiert auf Turnieren, macht teilweise schon keinen Spaß mehr, weil dann den Judges natürlich vorgeworfen wird, ja, die Judges waren schlecht, haben das Cheating nicht aufgedeckt. Wenn das jetzt einen gewissen Grad erreicht, was ich hoffe, dass durch die Suspended Player List von Konami unterbunden wird, also wenn da das Cheating wirklich noch mehr zunimmt, dann ist es hochwahrscheinlich, dass ich allmählich die Lust verlieren werde. Also, falls ihr mich loswerden wollt, wisst ihr, was zu tun ist.
Einfach ein bisschen weiter cheaten. Perfekte Überleitung auf unser Thema der Woche. Allerdings kurz vorher noch eine weitere Frage von den Usern. Man hat uns quasi die angeblichen Dialekte reingeschossen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wer war es überhaupt? Chironomus?
Ja, also ausgerechnet ein eigenes Street Team Member hat uns in den Rücken geschossen.
In den Rücken gefallen, ja.
Ja, und ja, erzählt, dass zum Beispiel Olli einen hessischen Dialekt hat.
Also das ist schon arg krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Hessisch ist ziemlich weit weg von meinem Dialekt. Also
hessisch wäre eher so, ei gute, mein Lieber, na wie geht's dir heute?
Ja, ja, so. Also ich kenne vielleicht drei Worte in hessisch. Das eine ist Appleboy Und da müsste ich schon improvisieren, also es passt dann schon nichts mehr. Ich spreche Fränkisch, nochmal zur Information. Fränkisch zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel am Wortende das E wegfällt. Das heißt, man sagt nicht EN oder E am Ende wie keine, sondern kein. Oder eine, ein und so weiter. Ich werde es noch ein bisschen live demonstrieren, weil ich jetzt einfach mal absichtlich voll krass Fränkisch sprechen werde. Und gebe mal kurz an Peter weiter, der Kölsch spricht, wie ich erfahren habe.
Ja, während du da uns für bereitest, du meinst bigger Palavere. Ja, Kölsch ist ein richtig jude Dialekt, kann man richtig schön lustige Sprach mitmachen.
Ja. Ich merke das schon, ja. Leon, was sprichst du nochmal?
Eigentlich, ich versuche immer Hochdeutsch zu sprechen, aber bei mir kommt dann immer das Norddeutsche, ich sag jetzt mal das Plattdeutsche rüber.
Ja, dann hau mal rein.
Das Platt. Dann hau mal rein. Nee, das kann ich nicht.
Du machst das jetzt.
Also, nee.
Wo haben wir noch den Julius? Julius, gib uns den Dialekt, bitte.
Ja, also ich bin ja ein waschechter Bayerer und ich kann mich da nur Rammstein anschließen. Die Bayern, das sagen wir mir.
Jawohl.
Jawohl.
Du lebe, Jod.
Gut, bleiben wir mal dabei, wir wollen es mal nicht vertiefen und kommen damit, wie Hati schon ein bisschen vorgegriffen hat, auf unser Thema der Woche. Super kontroverses Thema, geht seit Jahren immer ganz, ganz groß ab, und zwar Cheating. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal zuerst ganz kurz durch, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich gebe einfach mal das Wort ab zu Hati.
Naja gut, ich bin jetzt noch nicht so ewig lang dabei, dass ich da großartig viel dazu erzählen kann. Auf jeden Fall war es früher auf den Turnieren so, es gab kleinere Preise und entsprechend gab es logischerweise auch weniger Cheating. Also ich kann mich noch erinnern an die Deutsche Meisterschaft 2005, das war meine erste Deutsche Meisterschaft, da war ich auch noch als Spieler dabei. Da gab es eigentlich wirklich kaum Leute, von denen bekannt war, dass sie cheaten. Man hat zwar im Nachhinein eine Geschichte gehört, dass jemand ein BLS gesettet hat in die Zauber- und Fallenkartenzone und dann Morphing Jar flippt und danach Riesentronade spielt, um den BLS wieder auf der Hand zu haben. Aber das war wirklich ein minimaler Prozentsatz an Spielern, der das wirklich gemacht hat. Und ja, die Sache hat sich ziemlich verändert über die Jahre hinweg. Dazu kann bestimmt der Peter was sagen.
Ja, also es ist wirklich hart geworden. Inzwischen geht dieses Setting auch so weit, dass man besonders bei Infernity-Decks Monster runtersettet. Also das hat sich bei diesen Decks wirklich stark entwickelt. Eine andere gute Möglichkeit, die jetzt gemacht wird, nehmen wir mal als Beispiel ein Gadget-Deck. Man spielt ein Red Gadget aus, hat einen gelben auf der Hand, holt sich jetzt eine Karte, zum Beispiel Zukunftsfusion, auf die Hand, zeigt den gelben Gadget vor und hat sich einen unerlaubten Vorteil gemacht. Das passiert daher, dass die Spieler die Karten so oft in die Hand direkt packen und gar nicht erst vorzeigen und die gegnerischen Spieler da gar nicht erst mitkommen. Und die meisten wissen auch gar nicht, wie sie sich jetzt verhalten müssen, wenn sowas passiert. Da gab es ja diese eine Diskussion im Player-Management-Forum, dass ein Spieler mehrere Monster auf dem Feld hat, alle nach vorne schiebt und angreifen will. Gegner B, also Spieler B, hat natürlich einen Goas auf der Hand. Ja, wie soll man da jetzt verfahren?
Ja, also aus der Schiedsrichtersicht in dem Fall wäre es jetzt quasi das Spiel zurückdrehen zum letzten Punkt, sich beide Spieler noch einig waren, was ja eigentlich vor der Angriffserklärung wäre. Um vielleicht mal kurz so ein Zwischenfazit zu ziehen von den Tipps, die du gegeben hast, ist einerseits immer klare Kommunikation einhalten zwischen den Spielern und zum anderen immer extrem aufmerksam sein. Ist das richtig so?
Ja, aber es war aber auch so, dass man sich damit gegnerische Vorteile sichern kann. Es ist wirklich eine Form von Soft-Cheating. Spieler A müsste jetzt nur einen Mindcrush auf der Hand haben, während Spieler B fragt, in welcher Reihenfolge. Zack, Mindcrush auf Goas, Vorteil ausgenutzt, Angriff, Ende.
Ja, schwierig, das stimmt natürlich. Da kann man noch ein bisschen weiter tiefer ins Detail gehen. Ich sag mal, Leon und Julius, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr genau schon dabei seid, aber ich würde jetzt mal schätzen, an dem Punkt, an dem ihr eingestiegen seid, war Cheating schon ein Thema? Wie seht ihr das denn? Also ich fange einfach mal bei Leon an.
Ja, also Cheating war schon ein Thema. War nicht so wirklich ein großes. Und als ich damals angefangen habe zu spielen, habe ich das auch nicht so wirklich mitbekommen, sag ich jetzt mal.
Okay, Julius, wie war es bei dir?
Ja, also man hat es schon immer mitbekommen. Ich habe ja ziemlich jung angefangen, deswegen habe ich mich nie so wirklich auf Turniere rumgetrieben. aber als ich dann wirklich angefangen habe, auf Turnieren zu spielen, hat man schon immer schon gewusst, dass da irgendwas falsch läuft, aber man traut sich halt wirklich nie, weil man ist ja jetzt nicht so überzeugt von seinen spielerischen Fähigkeiten und von seinem Kenntnis, dass man einfach mal dem Gegner vertraut. Aber zum Glück sind die meisten Spieler ja damals ehrlich gewesen und sind es eigentlich jetzt auch noch.
Ja, mittlerweile ist es wie so ein Gespenst. Sobald jemand mehrfach erfolgreich ist, wird eigentlich ganz, ganz schnell dann Cheating vorgeworfen. Auch so pauschal, dass das Cheating vorgeworfen wird. Das ist fast so, als würde die Schuld plötzlich beim Spieler liegen, der beweisen muss, dass er nicht cheatet, anstatt dass der Rest der Leute irgendwie beweisen muss, dass der Spieler cheatet. Einfach weil die allgemeine Perspektive sich ein bisschen gedreht hat. Wo wir von Perspektiven sprechen, nehmen wir mal eine andere Perspektive, und zwar die der Schiedsrichter, die Hardy natürlich auch mit am besten kennt.
Ja, ich habe es vorher mal kurz vorweggenommen. Also es macht als Schiedsrichter schon wenig Spaß, auf ein Turnier zu gehen, wo man praktisch, wo von den Spielern erwartet wird, dass die Judges alle Cheater entlarven auf diesem Turnier. Und es ist wirklich schwierig, da ein Judge sich ja grundsätzlich um andere Sachen kümmern muss, um den kompletten Turnierablauf. Es ist schon kompliziert genug, dass das Turnier relativ rasch vonstatten geht. Und dann nebenbei noch gucken, dass ja niemand cheatet, und von den 80 von 400 Spielern, die cheaten auf dem Turnier, müssen natürlich alle erwischt werden, sonst war es ein scheiß Turnier, steht dann auf EDCG. Und ja, es ist halt, jetzt dann hat sich so entwickelt, dass die Schiedsrichter praktisch sagen, okay, ich will nur Schiedsrichter werden, beziehungsweise nur auf dieses Major-Event kommen, damit ich Cheating entlarven kann. Was wiederum die verkehrte Ansicht eines Schiedsrichters ist, weil eigentlich sollte man nicht auf ein Turnier kommen, um mit den Cheatern kurzen Prozess zu machen, sondern eher, um mit den Spielern gut auszukommen und denen ein gutes Turnier zu liefern. Aber ja.
Absolut.
Da gab's ja eine ganz interessante Geschichte vor ein paar Jahren, oder?
Das stimmt allerdings, ja. Das war auch so ein Paradebeispiel, das gezeigt hat, dass die Schiedsrichterperspektive fast schon komplett Kopf steht und in Richtung Paranoia geht, denn als Florian Kittig deutscher Meister wurde, mein Gott, 2 Jahre ist es her.
2008,
ja. Da gab es tatsächlich eine Situation in einer der letzten Vorrunden, in der man davon ausging, dass Florian gecheatet hatte. Das Ganze war so, dass ein Ergebniszettel vorne ankam beim Scorekeeper, der Florian als Gewinner auswies und dann sein Gegner, ich weiß es nicht ganz genau, einer hatte nur unterschrieben und es war das Kreuz bei Flo war das Kreuz durchgestrichen, bei seinem Gegner war plötzlich das Kreuz da. Und man hat ihn dann in die Judge Area gebeten und es folgte eine längere Investigation. Weißt du das noch, Harty?
Ich habe da leider keine Ahnung davon. Ich habe da Courage gemacht und war fest in die Featured Matches eingebunden. Also ich habe leider von der Investigation an sich kaum was mitbekommen, auch von der Situation. Ich weiß nur, dass ich kurz was darüber geschrieben habe. Es lag irgendwie das Gerücht von Bribery in der Luft. Also ähnlicher Fall, wie auf der Europameisterschaft war.
Was genau, also da man genau kann wirklich sagen, es war eine der interessantesten Investigations aller Zeiten, weil Flo standen mehr oder weniger die Schweißperlen auf der Stirn. Man hatte auch bewusst versucht, ihn unter Druck zu setzen, um hinzubekommen, dass er sich irgendwie quasi outet, dass er irgendwie eine Aussage macht, wo du sagst, das passt nicht zusammen. Und er hat sich auch selbst an 2 Stellen widersprochen, vielleicht sogar an 3 Stellen widersprochen. Aber man hat dann gemerkt, es lag tatsächlich nur daran, dass er nervös war. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment mal, alles was recht ist, aber der erzählt uns hier die Wahrheit, der Junge ist nur wirklich nervös, da muss irgendwas anderes passiert sein. Plötzlich haben wir den Fall aus einer anderen Perspektive. Plötzlich ist das Ganze dann in das Puzzle ist quasi zusammengekommen und wir haben das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet und festgestellt, dass eigentlich der andere Spieler anscheinend was gemacht hat, den wir daraufhin unter Druck gesetzt hatten, und plötzlich hat er auch gesagt, oh ja, eigentlich war es so. Und Flo war plötzlich fein raus auf einen Schlag. Und kurz daraufhin wurde er quasi deutscher Meister. Der ist dann durchgelaufen, der war dann richtig befreit, nachdem diese Situation geklärt war. Also da haben wir auch gemerkt, dass teilweise so Vorverurteilung, böses Wort, aber war so fast so in der Situation, vollkommen der falsche Ansatz ist als Schiedsrichter.
Also da wäre es fast zu weit gegangen von der Schiedsrichtersicht aus, meinst du?
Richtig, also ich denke, da wäre fast ein riesiger Fehler passiert. Und das ist glücklich gelaufen, weil wenn da nicht zwei, drei Leute bei der Investigation gewesen wären und jeder wirklich ganz genau zugehört hätte und überlegt hat, was da passiert sein könnte, dann wäre Flo niemals deutscher Meister geworden.
Ja, und was lernen wir daraus? Als Schiedsrichter nicht mit der Ansicht rangehen, dass jeder Spieler automatisch cheatet, wenn er erfolgreich ist. Oder was auch immer. Also nicht immer gleich davon ausgehen. Man braucht schon wirklich Fakten.
Absolut. Erfolg heißt nicht, dass jemand cheatet. Aber vielleicht nochmal die Frage in den Raum. Wie seht ihr diese Entwicklung zukünftig so grundsätzlich? Einfach mal Leon, was meinst du?
Ja, ich glaube, solange das auch gute Preise gibt, beziehungsweise ja, gute Preise, zum Beispiel eine PlayStation oder so, wird auch gecheatet werden.
Ja. Das heißt, du glaubst nicht, dass es abnimmt, so grundsätzlich?
Nee, das glaube ich nicht.
Okay. Peter, meinst du, dass es anders aussieht? Dass es sich widerlegen wird vielleicht?
Die Preise sind nicht wirklich das Problem. Es ist das Problem, dass die Gegner bzw. die Spieler einfach nicht aufpassen, was der andere macht. Würden die Leute besser mal darauf aufpassen, was der Gegner macht, was die sich für Karten suchen oder wie sie Soft-Cheating ausnutzen, zum Beispiel bei der Gors-Frage, ich schiebe alles nach vorne, könnte man die Großteil des Cheatings unterbinden.
Das wäre natürlich die beste Option, die wünschenswerteste Option. Julius, vielleicht deine abschließenden Worte zu dem Thema?
Ja, also Leon und Smoke haben dabei schon recht. Auf der einen Seite sind die Preise jetzt verlockender und sie werden auch immer verlockender, weil wenn man sieht, die ganzen Coverages, was alles gewonnen wird, hier in der PlayStation 3. Und die Spieler müssen echt wirklich besser aufpassen, weil man muss schon mit der ganzen Sache dabei sein, man kann nicht irgendwie in Gedanken bei anderen Sachen sein. Und ja, die müssen halt einfach aufpassen.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an diesen Spruch, den man auf diesen Schließfächern sieht, Gelegenheit macht Diebe, du sagst es schon. Man steht irgendwie unter immer mehr Druck, nicht nur wegen der Preise, sondern auch wegen des Ansehens des Spielers. Also man ist ja plötzlich der Held im Zelt, wenn man die YCS gewinnt oder eine Europameisterschaft. Und ich glaube, wenn man in dieser Situation ist und sagt, wenn ich jetzt dieses Spiel noch gewinne, bin ich der ganz große Mann, dann ist auch diese Grenze zum Cheating etwas geringer. Also könnte auch der zusätzliche Druck, der durch diese ganze Entwicklung, die Gesamtentwicklung der Community entstanden ist, auch ein Grund dafür sein. Hardy, deine letzten Worte vielleicht dazu nochmal?
Ja gut, also Cheating kann man am besten unterbinden, indem der Spieler, dem es auffällt, sich direkt an den Schiedsrichter wendet und nicht im Nachhinein dann sagt, ja, da war was und das hätte man sehen können. Nein, man hätte es eben nicht sehen können, weil Schiedsrichter nicht überall sein können und vor allem nicht sofort den Verdacht hegen, dass da gecheatet wird. Deswegen, also die Leute, die da am meisten drüber heulen, wenn Cheater zu einem Event zugelassen werden, die sollten vielleicht mal sich trauen, ihren Mund aufzumachen, wenn sie auf dem Event jemanden cheaten sehen. Und dann kann man da auf jeden Fall schon besser dagegen ankämpfen.
Ja, ich denke, jetzt haben wir wirklich alles zum Thema Cheating oder mehr oder weniger alles, was man in 10 Minuten reinstopfen kann, gesagt. Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich möchte mich nochmal beim ganzen Team bedanken und bin gespannt auf euer Feedback im Forum. Denkt daran, ihr könnt uns Fragen stellen. Wir freuen uns auf die Fragen und wir gehen auch nächste, beziehungsweise nicht nächste Woche, denn wir setzen eine Woche aus, die Woche darauf ein. Das wär's für diese Woche und wir sagen mal tschüss.
Ciao.
Adios. Ciao.